Thomas Wilberger. Don't fail. Wie dein Startup von Gründung bis Exit erfolgreich ist. Du hast da diese geile Idee für ein Startup, willst aber lieber niemandem davon erzählen, damit sie keiner klaut? Du denkst, du solltest nach der Gründung erst einmal Geld sparen, um in die Gewinnzone zu kommen. Und als Founder musst du selbstverständlich 24/7 arbeiten, also mindestens bis zum Umfallen. Tja, wie du vielleicht schon ahnst, sind das zwar gängige Annahmen, aber gute Herangehensweisen sind es nicht. Wie zahlreiche Gründerinnen und Gründer vor ihm ist auch Thomas Wilberger in solche und ähnliche Fallen getappt. Dank seiner Erfahrung aus 2 eigenen Startup-Gründungen und diversen Investitionen in neue Firmen weiß er aus erster Hand, welche typischen Fehler in welcher Phase eines Startups lauern. Gründung, erstes Jahr und Scale-up. Unser Blink versammelt die wichtigsten Stolpersteine, die Wilberger für jede dieser 3 Phasen ausgemacht hat. Außerdem gebe ich dir Tipps, wie du es besser machen kannst, um mit deinem Startup erfolgreich durchzustarten. Also, los geht's! Ich bin Arvid von Blinkist und starte jetzt mit dir durch. 4 typische Fehler in der Gründungsphase. Von winzigen Nischen, Paranoia, falschen Freundschaften und aufgeblasenen Businessplänen. Na, schon mal aus einem Flugzeug gesprungen und den Fallschirm nur als Bausatz dabei gehabt? Nein, ganz sicher. Die Frage mag dir absurd erscheinen, aber falls du schon einmal ein Startup gegründet hast, hast du im Prinzip genau das gemacht. Ein Sprung ins Ungewisse und im freien Fall den Fallschirm zusammengebastelt. Tatsächlich beschreibt die Metapher die Gründung eines Startups ziemlich gut. Bei so einem Sprung erlebst du ein Feuerwerk an Gefühlen. Prickelnde Aufregung und wilde Euphorie auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch Panik und Zweifel. Was kannst du also tun, damit in der Gründungsphase deines Startups die positiven Gefühle überwiegen? Den ersten Fehler begehen viele bereits, wenn sie denken, sie müssten unbedingt eine Marktnische besetzen. So wie Isa und Robert. Zunächst wollten sie einfach Babykleidung im Abo-Modell vertreiben. Doch nach einer Feedbackrunde mit potenziellen Investoren justierten sie noch einmal nach und beschränkten ihr Angebot. Und zwar auf Schnürsenkel für Babyschuhe. Im Abo-Modell. Wow. Die beiden waren von ihrer Idee begeistert, denn wie sich herausstellte, gab es in diesem Marktsegment keinerlei Wettbewerber. Nicht mal einen einzigen. Die Frage, warum das so war, stellten sich Isa und Robert zu spät. Ihre Nische war einfach viel zu mickrig. Kein Wunder, dass die Geschäftszahlen mau blieben und ihr Startup scheiterte. Vermeide also Nischen, in denen kein Wachstum möglich ist. Statt auf fehlende Wettbewerber zu setzen, solltest du lieber versuchen, dir deinen Konkurrenten gegenüber einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Ein gutes Beispiel dafür sind Fintechs, also Unternehmen, die neue Technologien für die Finanzbranche entwickeln und vertreiben. Denn obwohl der Bankenmarkt angesichts riesiger Player bereits aus allen Nähten platzt, können Fintechs in ihm wachsen. Und warum? Weil ihre technischen Innovationen einen entscheidenden Vorteil gegenüber konventionellen Banken darstellen. Vielleicht hast du ja jetzt gerade die perfekte Idee für ein Startup. Verrätst du sie mir? Nicht? Oh, verstehe. Alles streng geheim. Na, dann viel Glück, womit auch immer. Im Ernst, Paranoia ist in der Startup-Szene ziemlich verbreitet. Schließlich ist die Konkurrenz groß und niemand will, dass seine oder ihre Ideen geklaut werden. Aber diese Angst ist weitgehend unbegründet. Denn wenn es in der Szene eines gibt, woran absolut kein Mangel herrscht, sind das Ideen. Sprich, bevor jemand deine Idee klauen kann, ist er oder sie höchstwahrscheinlich schon mit seiner eigenen beschäftigt. Das heißt natürlich nicht, dass du deine Idee bei jeder Gelegenheit herausposaunen solltest. Nein. Such dir sorgfältig aus, mit wem du über deine Idee sprichst und halte dich dabei an folgende Fragen. Kann dir die Person wertvolle Tipps geben? Handelt es sich um eine seriöse Investorin? Wenn eines von beidem der Fall ist, dann sind Transparenz und Sichtbarkeit die Schlüsselwörter. Denn wie solltest du von der Erfahrung anderer profitieren oder eben zu Kapital kommen, wenn du ein großes Geheimnis um deine Idee machst? So viel zum Thema Ideenklau. Kommen wir nun zum nächsten Stolperstein. Nehmen wir an, du hast dein Startup bereits gegründet, und zwar mit zwei guten Freundinnen. Eigentlich läuft alles bestens, als plötzlich eine der beiden an einem sonnigen Dienstagmorgen mit der Tür ins Haus fällt. Sie will aussteigen. Die menschliche Enttäuschung in so einem Fall ist das eine. Das andere ist die rechtliche Situation. Denn falls ihr keine juristischen Vorkehrungen für genau dieses Szenario getroffen habt, hat die Aussteigerin alle Karten in der Hand. Sie kann einfach weiter an eurem Erfolg mitverdienen, ohne auch nur ein Fingerchen zu rühren. Oder ihr einigt euch auf eine Abfindung, die schnell schmerzhaft hoch werden kann. Besser ist es daher, gleich zu Beginn für alle Gründungsmitglieder eine sogenannte Vesting-Klausel zu vereinbaren. Die besagt, dass die Person, die aussteigen will, ihre Anteile am Unternehmen verliert. Die Klausel beschreibt außerdem, wann genau das passieren wird und dass es keine Entschädigung geben wird. Das sichert einerseits den Businessplan ab, in dem ihr vermutlich keine Entschädigung für Aussteiger einkalkuliert. Andererseits schützt eine solche Klausel auch eure Freundschaft, weil die Sachlage von vornherein klar ist und ihr nicht im Nachhinein falschen müsst. Apropos Businessplan. Der ist natürlich das A und O bei einer Startup-Gründung, um potenzielle Investorinnen und Investoren von deiner Idee zu überzeugen. Und auch als Fahrplan für dich und deine Co-Founder ist ein solider Businessplan die Basis. Oder um noch einmal auf die Metapher des Fallschirmspringens zurückzukommen, der Businessplan ist deine Bauanleitung für den Fallschirm. Allerdings sollte es sich dabei nicht um eine Doktorarbeit mit 3000 Fußnoten handeln. Halte die Sache möglichst schlank. Investoren und Investorinnen lieben nämlich knackige Pläne, die sie rasch erfassen können. Und außerdem, je simpler dein Businessplan ist, desto einfacher kannst du ihn bei Bedarf auch anpassen. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Selbst der beste Plan taugt nichts, wenn er nicht aufgeht. Halte also nicht krampfhaft an deiner Ursprungsidee fest, wenn sie in der Realität nicht funktioniert. Überlege stattdessen, wie sich dein Plan modifizieren lässt. Thomas Wilberger wollte zum Beispiel ursprünglich mit seinem Startup InReal die Virtual Reality Hardware für Videospiele revolutionieren. Doch irgendwie wollte der technische Durchbruch nicht gelingen. Und was ist am Ende aus dem Startup geworden? Ein Lösungsanbieter für digitale Immobilienvermarktung. Behalte also immer ausreichend Flexibilität, um im Zweifelsfall von deiner Ursprungsidee abzuweichen und sie in eine Richtung weiterzuentwickeln, die mehr Erfolg verspricht. Vier typische Fehler im ersten Jahr. In Schönheit sterben, niemals Nein sagen, dein Team oder dich selbst belügen. Jeden Tag Aufbruchsstimmung. Klingt geil, oder? Die erste Zeit nach der Gründung eines Startups ist vor allem von Euphorie geprägt. Du hast die rosarote Brille auf und freust dich über die vielen neuen, super spannenden Aufgaben. Doch irgendwann tritt eine gewisse Ernüchterung ein. Du und dein Team realisieren allmählich, dass eine Startup-Gründung kein Spaziergang ist, sondern es auch knallhart zur Sache geht. Egal wie toll euer Projekt ist, am Ende geht es vermutlich, wie in fast allen Unternehmen, um Performance und wirtschaftliche Ergebnisse. Wie stehst du dieses turbulente erste Jahr durch? In Schönheit sterben. So könnte man einen der häufigsten Fehler im ersten Jahr nennen. Nehmen wir an, du hast für dein Startup die ersten größeren Investitionen erhalten. Die perfekte Zeit für einen Umzug. Endlich raus aus der Bruchbude, in der ihr bisher gearbeitet habt, und rein in echte Büros. Super fancy könnt ihr euch zwar noch nicht leisten, aber wenn ihr in den neuen Büroräumen selbst mit anpackt, dann wird da was richtig Schickes draus. Wände streichen, Sitzecken zum Relaxen einrichten, Türen lackieren. Wie wär's mit einem knalligen Gelb? Auf geht's! Aber Achtung! Thomas Wilberger hat es selbst erlebt, dass seine Mitarbeitenden mit riesigem Eifer dabei waren, die neuen Büroräume zu perfektionieren. Nur leider waren sie damit so beschäftigt, dass ihre Kernaufgaben liegen blieben. Dahinter steckt ein größeres Problem, nämlich die Frage nach der Priorisierung von Aufgaben. Doing the right things anstelle von doing things right lautet hier der Schlüssel zum Erfolg. Überprüfe deshalb immer wieder die anstehenden Aufgaben. Welche bringen deinem Unternehmen einen wirklichen Nutzen, zum Beispiel indem Kunden davon profitieren? Und welche sind nur Zierwerk? Diese Fragen gelten auch für neue Produktideen. Und damit kommen wir zum zweiten Problemfeld des ersten Jahres. Vielen Gründerinnen und Gründern fällt es schwer, Nein zu den Ideen ihrer Mitarbeitenden zu sagen. Schließlich ist doch das Tolle an einem Startup, dass man sich so richtig austoben kann. Oder etwa nicht? Die Antwort lautet jein. Natürlich sollte Raum für Experimente da sein, über die die Chefin in etablierten Unternehmen nur die Köpfe schütteln würden. Das ist schließlich der Geist der Startup-Szene und der Grund dafür, warum so viel talentierte Menschen dort arbeiten wollen. Auf der anderen Seite ist ein Startup aber auch kein Hobbyraum, sondern trotz aller Freiheiten ein Business mit Geschäftszahlen, die irgendwann stimmen müssen. Deshalb solltest du als Gatekeeper für neue Ideen auftreten. Du lässt nur diejenigen durch, die zu eurer strategischen Ausrichtung passen. So sorgst du dafür, dass die kreativen Kräfte deines Teams die Firma auch wirklich voranbringen. Absagen an Projektideen solltest du natürlich begründen. Und zwar nachvollziehbar, aber auch bestimmt. Womit wir beim dritten wichtigen Punkt angekommen wären. Als Gründerin oder Gründer bist du natürlich automatisch eine Führungskraft, selbst wenn das vielleicht gar nicht dein Ding ist. Schließlich hattest du doch bloß eine coole Geschäftsidee. Doch ums Führen kommst du nicht herum. Und das machst du am besten durch ein offenes, authentisches Auftreten. Eine Show abzuziehen und beispielsweise Rückschläge vor deinem Team schönzureden, wird auf Dauer nach hinten losgehen. Deine Leute werden früher oder später merken, wenn etwas nicht stimmt. Und sie werden es dir eher als Unsicherheit auslegen, wenn du betont cool auftrittst, statt wie du selbst. Das wiederum wirkt sich negativ auf die Motivation aus. Ein gutes Mittel für ehrliche Kommunikation sind regelmäßige Meetings, in denen du offen über die Entwicklung deines Startups sprichst und Fragen beantwortest. So fühlen sich deine Mitarbeitenden ernst genommen und bleiben auch in schwierigen Phasen engagiert. Manchen fällt diese offene Kommunikation innerhalb des eigenen Teams besonders schwer, und damit kommen wir zum vierten Fehler in dieser Phase. Belüg dich nicht selbst. Vor allem knackige Marketing-Sprüche haben oft wenig mit der Realität gemeinsam. Wir sind das neue Apple. Wir können praktisch sofort profitabel werden. Ich spüre unsere Werbeerfolge ganz stark, auch wenn sie noch nicht messbar sind. Das sind nur drei von vielen Glaubenssätzen, mit denen Gründerinnen und Gründer sich selbst belügen. Doch wer die Augen vor Problemen verschließt, kann sie natürlich nicht lösen. Das ist Gift für jedes Startup. Beherzige deshalb Folgendes. Nach außen, also gegenüber Kundinnen und Investoren, ist Beschönigen erlaubt und manchmal sogar notwendig. Doch nun kommt das Aber. Verwechsle niemals die Außendarstellung mit der Realität. Vor dir selbst und im Kreis deiner Co-Founder muss immer die nackte Wahrheit auf den Tisch. Sie muss euer Gradmesser für jede Entscheidung sein. Ansonsten überlebt ihr das erste Jahr nämlich nicht und erreicht erst gar nicht die Scale-Up-Phase. Vier typische Fehler in der Scale-Up-Phase. Knausrig sein, bis zum Umfallen arbeiten, die Kernzielgruppe aus den Augen verlieren und die Innovation vergessen. Wachsen, wachsen, wachsen. So lautet das Motto der Scale-Up-Phase. Wann genau sie eintritt, lässt sich nicht verallgemeinern. Doch ein wesentliches Kriterium ist, dass sich dein Startup auf dem Markt etabliert hat. Der Businessplan funktioniert und beim Blick aufs Geschäftskonto bricht dir nicht jedes Mal kalter Schweiß aus. Das Vertrauen deiner Investorinnen ist inzwischen so stabil, dass sie dich mit genügend Kapital ausstatten. Eine Pleite ist bis auf Weiteres also nicht in Sicht. Was ist das nächste Ziel? Genau, profitabel werden. Bei dem Wort profitabel denkst du vielleicht, dass du deine Ausgaben möglichst gering halten solltest, um in die Gewinnzone zu kommen. Doch das ist ein Trugschluss. Da Kapital vorhanden ist, solltest du es auch einsetzen und keinesfalls an den falschen Stellen sparen. Lass mich das am Beispiel der Technik erklären. Sagen wir, du hast genau eine Programmiererin im Team. Eine ziemlich gute. Deshalb siehst du erst einmal keinen Grund, weitere einzustellen. Gerade Tech-Leute streichen ja ziemlich saftige Gehälter ein. Doch weil der technische Aufwand in der Scale-Up-Phase immer größer wird, stößt deine Programmiererin bald an ihre Grenzen. Statt jede Aufgabe wie gewohnt perfekt zu lösen, liefert sie immer öfter unausgegorene Ergebnisse ab. Das stört dich aber nicht weiter, weil eventuelle technische Fehler sich schließlich durch Updates beheben lassen. Falsch. So darfst du niemals denken. Klar, Updates dienen auch der Fehlerbehebung, aber die sogenannte Technical Debt, übersetzt in etwa technische Schuld, wird sich eher früher als später rächen. Der Begriff stammt aus der Softwareentwicklung und bezieht sich auf die Konsequenzen, die nicht ausgereifte technische Lösungen mit sich bringen. Es können sich zum Beispiel Fehlkonstruktionen in Codes einschleichen, die später mühsam rekonstruiert werden müssen und sich nur mit erheblichem Mehraufwand beheben lassen. Das heißt konkret, technische Übergangslösungen mögen anfangs Zeit und Geld sparen, auf lange Sicht tun sie jedoch das genaue Gegenteil. Gib also lieber frühzeitig mehr Geld für technisches Personal und solide Qualität aus, als später die hohen Folgenkosten zu tragen. Das trifft natürlich nicht nur auf Technik zu, sondern auch auf andere wichtige Bereiche in deinem Startup. Bleiben wir noch kurz beim Thema Personal. Dass du zwangsläufig eine Führungskraft bist, habe ich ja schon erwähnt. Viele Gründerinnen und Gründer meinen deshalb, dass sie als gutes Vorbild am härtesten von allen arbeiten müssen. Doch so eine Einstellung führt nicht selten direkt in einen Burnout und ist nicht umsonst der zweite häufige Fehler in der Scale-Up-Phase. Wenn du ausbrennst, ist damit niemandem geholfen. Denn dann kannst du eine ganze Weile keine Führungsaufgaben mehr wahrnehmen. Du musst deshalb frühzeitig lernen zu delegieren. Nicht jede Entscheidung muss über deinen Tisch gehen. Stattdessen gilt es, Schritt für Schritt ordentliche Entscheidungsstrukturen in deinem Startup zu etablieren. Hierarchie klingt vielleicht erstmal uncool, aber ganz ohne geht es nicht. Versuche deshalb, ausgewählte Mitarbeitende zu Führungskräften auszubilden, damit sie dich entlasten können. Neben der Leadership-Weiterbildung für deine Teammitglieder ist außerdem die klare Formulierung gemeinsamer Ziele wichtig. Wenn alle Bescheid wissen, was die nächsten Schritte sind und wohin die Reise gehen soll, kannst du ruhigen Gewissens Aufgaben abgeben. Das ist die beste Voraussetzung für ein gesundes Arbeitspensum. Ein weiterer typischer Fehler in der Scale-Up-Phase besteht darin, den Fokus zu verlieren, wenn es um deine Zielgruppe geht. War in der Gründungsphase Flexibilität noch ein wesentlicher Faktor, gilt es in dieser Phase, auf Kurs zu bleiben. Konkret bedeutet das, sich nicht auf falsche Verlockungen einzulassen. Thomas Wilberger hat zum Beispiel die Softwarefirma Enscape gegründet, deren Produkt ein Programm ist, mit dem Architekturprojekte in Echtzeit visualisiert werden können. Tja, und das funktionierte so gut, dass auf einmal auch Leute aus der Filmbranche auf ihn zukamen und ihm erzählten, sie hätten ihre Sets mit der Software entworfen. Wilberger war natürlich erstmal begeistert. Was für ein Erfolg! Doch wie das so ist, hatten die Filmleute auch gleich ein paar Verbesserungsvorschläge und Änderungswünsche. Und tatsächlich dachte Wilberger darüber nach, die Software entsprechend anzupassen. Doch dann besann er sich. Es würde eine Menge Geld und Zeit kosten, die Wünsche der Filmemacher umzusetzen. Gleichzeitig zielte die eigentliche Vertriebsstrategie auf Architekten ab, denen diese neuen Funktionen keinen zusätzlichen Nutzen bringen würden. Am Ende verabschiedete Wilberger sich von dem Gedanken, die Software für die Filmbranche zu optimieren. Das heißt für dich, lerne zu solchen Verlockungen Nein zu sagen. Eine zu breite oder zu diverse Zielgruppe verwässert deine Produktvision und dein Markenprofil. Deshalb der Rat, bleib deiner Hauptzielgruppe treu. Der vierte typische Fehler ist es, nicht an Innovationen zu denken. Hier darfst du Träumen und Verlockungen nachgeben. Auch wenn dein Business noch jung ist und sich gerade erst so richtig am Markt etabliert hat, denke an die Zukunft. Um langfristig zu bestehen, solltest du einen Teil deiner personellen und finanziellen Ressourcen für innovative Wachstumsbringer von morgen einsetzen. Am besten, du stellst dafür ein eigenes Team zusammen. Allerdings musst du dafür sorgen, dass sich die Mitglieder des Innovationsteams nicht in Träumereien verlieren. Zu diesem Zweck kannst du zum Beispiel erfolgsgebundene Anreize schaffen, etwa in Form von Boni, die erst fließen, wenn das Team oder der Mitarbeitende konkrete Ergebnisse erzielt. Und damit sind wir am Ende unserer Blinks angekommen. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Tipps in Sachen Startup mitnehmen. Und auch wenn ich hier und da für schonungslosen Realismus plädiert habe, sind Träumen, kreatives Denken und Neues wagen natürlich trotzdem ganz zentrale Elemente des Gründens. Nur eben an den richtigen Stellen. Falls du jetzt Lust bekommen hast, selbst ein Startup zu gründen oder sogar schon dabei bist, denk daran, dass jede Gründung ein steiniger Weg ist. Hindernisse und Rückschläge gehören genauso dazu wie Ängste und Zweifel, ob man sich in die richtige Richtung bewegt. Doch als Gründerin oder Gründer ist das Meistern solcher Herausforderungen quasi deine Kernkompetenz. Steine aus dem Weg räumen, Hindernisse umschiffen, Wege finden, die niemand für möglich gehalten hat. Lass dich davon also nicht entmutigen. Und zum Abschluss noch ein letzter Tipp. Mach dir klar, warum du eigentlich ein Startup gründen willst. Kommerzieller Erfolg allein oder gibt es da noch mehr? Etwa den Wunsch, mit deiner Business-Idee das Leben der Menschen in einem ganz bestimmten Bereich angenehmer zu machen. Baut dein Konzept darauf auf, findest du nämlich ganz bestimmt Investorinnen und Investoren. Und du wirst langfristig auch selbst mehr Freude an deinem Business haben, wenn du mit deinem Erfolg auch andere Menschen glücklich machst. Was gibt es denn bitte Schöneres? In diesem Sinne, mach's gut und don't fail.